Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Frage erreicht uns über telonym.me/flüsterfragen als Direct Message bei Instagram. Instagram, wow, das war richtig gut. Ich bin Elske und mir gegenüber sitzt die liebe
Jule.
Ich hatte gerade so ein bisschen Autoscooter-Gefühl, weil ich hier gerade an meinem Bürotisch sitze mit Füße hoch und so und habe gerade gedacht, ich muss mal so ein bisschen Hall in meine Stimmung bringen.
Du bist jetzt bald so ein Ansage-Mensch für wie heißt
Autoscooter.
Das? Auf der Kirmes, ja.
Ja, oder auch, ich wäre auch bereit, im Supermarkt so Leute auszurufen.
Kasse 3 bitte. Jenny ja. An Kasse 3,
Frau
bitte.
Müller, bitte 17. Frau Müller, bitte 17.
Vielleicht, wenn du mal so einen Praktikumstag an so einem... Wobei, es wird gar nicht mehr so viel ausgerufen, ne?
Nee, aber ich wäre bereit, das auch ein bisschen auf ein neues Level zu bringen, so.
Okay, vielleicht, also wir haben es jetzt ins Internet
bitte
erzählt.
Bitte einen Mitarbeiter in die Kakaoabteilung. Es wird eine Beratung benötigt. So war zum Beispiel.
Okay, ja gut.
Kaffeeverkostung also, in Gang 7.
Deine Bewerbung ist hiermit raus. Ist auch immer gut, alternative Berufe im Kopf zu haben.
Ja.
Also meins ist auf jeden Fall, habe ich auch, kurzer Sidequest hier, habe ich letzte Woche festgestellt, mein alternativer Beruf ist anscheinend irgendwas mit Medien.
Irgendwas mit Medien ist auch schön.
Wenn man das so nennen müsste, es gab einen Beitrag bei Funk zum Thema Gras im Discounter und da war es noch in einem Netto Prospekt, was in so einem...
Also Gras Rädchen. Im Sinne von Marihuana oder
genau.
Im Sinne von Rasen?
Okay. Nee, im Marihuana-Sinne.
Ja.
Da war dann Gras im Discounter, hatte April-Scherz noch netto 2025 gehabt. Ja, der Frühling ist da, entdecke Nettos Gartenwelt und dann konntest du holländische Küchenkräuter für 4,20 Euro kaufen. Und ja. Letzte Woche gab es im Netto-Prospekt und diesmal nicht als April-Scherz, sondern ja. Du kannst jetzt wirklich bei Netto Cannabis-Samen kaufen und sie verkaufen sie halt für 14,99 Euro. Und dann habe ich halt drunter kommentiert, bin keine Marketing-Expertin, aber sie hätten 14,20 Euro nehmen sollen, wegen 420. Ist ja so dieser
ja.
Buberts Kodex und 712 Leuten gefällt das und ein paar Leute haben drunter geschrieben, damit hast du dich jetzt als Marketing-Expertin bewiesen und so haben wir alle unsere zweiten Berufungen gefunden, denke ich.
Siehst du, herrlich, sehr, sehr gut. Gibt's da eigentlich irgendwelche, also hat sich nochmal irgendwas geändert an dieser Grasgesetzgeschichte? Gibt's so Clubs und irgendwie alle?
Ich bin da inhaltlich gar nicht so tief eingestiegen und bekomme jetzt aber auch nicht irgendwie mit, dass es vermehrt irgendeinen Stress deswegen gibt.
Nee, und ich merke nur, also die Leute, die bei uns in der Straße vorher gekifft haben, tun es immer noch. Das ist so mein...
Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass man wohl relativ unkompliziert sich medizinisches Cannabis verschreiben lassen kann. Da hast du so ein Online-Call mit einem Arzt.
Das macht aber ja auch nicht high, oder?
Da selbst das weiß ich nicht.
Siehst du, ich kenne mich auch nie aus, keine Ahnung.
Na gut.
Drogen akzeptieren eine Grundhaltung, aber macht euch nicht kaputt und vor allem nicht andere.
Genau. Und
gut, in diesem Sinne, erste Frage.
Erste Frage von Telonym generiert und ich musste echt lange suchen, ob ich mal hier was finde, was wir noch nicht bearbeitet haben. Und von Telonym generierte Einstiegsfrage lautet heute so: Würdest du sagen, du bist ein höflicher Mensch?
Nein.
Ich habe mich auf diese Antwort von dir gefreut.
Ich glaube, ich bin an sich schon höflich. Ich merke das immer wieder, ich bin aber auch sehr meinungsstark, was viele Leute immer als pöbelig empfinden. Aber ich pöbel nicht grundlos, sondern ich vertrete halt stark meine Meinung und traue mich, das zu tun. Das finden Leute unangenehm und empfinden das auch nicht als höflich, nehme ich an. Wenn du weißt, was ich meine. Also ich ecke ja ständig an, weil ich sage, Momentchen mal, ich hinterfrage Dinge, wie kann denn das sein? Und dann bin ich am Ende die Dumme. Aber das ist meine Rolle im Leben. Aber von daher würde ich sagen, ich bin nicht höflich. Und ich muss natürlich auch sagen, das ist so meine Herkunft aus dem Proletariat. Manchmal ist meine Ausdrucksweise halt extrem bodenlos. Ich sage halt sehr gerne Kacke und Scheiße zum Beispiel. Ist halt, ich bin halt aus dem Proletariat.
Mhm.
Und lebe das.
Du? Sehr. Ja, kann ich in weiten Teilen mitgehen. Ich denke halt so, eine Form von Höflichkeit ist auch irgendwie an der Kasse sich mal kurz umzudrehen und zu checken, wie viel hat die Person hinter mir, und wenn ich keinen Zeitdruck habe und es irgendwie jetzt, ja, also wenn gar nichts dagegen spricht, zu fragen, hier, möchtest du vorgehen?
Ja.
Und dann gibt's halt auch Leute, die sagen nein, und dann denke ich so, hä? Ich habe hier ein gutes Angebot für dich, warum nimmst du das nicht an? Wie unhöflich, dass du mein Angebot nicht an. So.
Ja.
Nein, aber ja, so von Grund auf erstmal Menschen nett zu begegnen und dann so zuzunicken, was ich jetzt auch immer gern beim Autofahren, dann wenn man durchgelassen wird oder jemand für einen anhält, kurzes Nicken.
Der klassische Autowinker.
Die kleinen Gesten im Leben, die nun wirklich gar nicht wehtun, das beherrsche ich schon. Wenn es dann weiter zum Knigge geht, wenn das auch noch Höflichkeit ist, da habe ich dann schon oft, mache ich mal Abstriche. Also ich bin so eine Person, ich rübse am Essenstisch. So.
Das gehört aber ja zum guten Ton. Nicht, in meiner Welt.
Nicht wie meine Schwester früher mit Absicht und so noch so extra hinterher.
Nein, aber du.
So. Mhm. Also keine Ahnung. So die Grundhöflichkeitsregeln.
Und im Restaurant macht man es auch nicht, so nach dem Motto, ne? Aber ja.
Ja, doch, das würde ich da auch machen. Und dann würde ich sagen, huch. Das war jetzt aber, ist mir entfleucht.
Das war überraschend.
Und eigentlich wissen alle, dass es nicht überraschend, sondern einfach nur Ignoranz der gesellschaftlichen Sache ist. Und
dann ich weiß gar nicht, irgendwie.
Früher wurde absichtlich gerülpst, um zu zeigen, es schmeckt mir.
Ihr rülpset und furzet nicht, hat es euch nicht geschmeckt.
Genau.
Ich glaube aber, dass dieser Satz von Luther kommt, ist eine mehr.
Ja.
Aber egal, die mehr nehme ich.
Auch so Menschen, einfach wenn man in den Raum kommt, Hallo zu sagen. So, das sind so Grundhöflichkeiten, die beherrsche ich. Das denke ich, da kommen Leute gut mit klar. Aber bin dann halt auch, hab kein Problem damit, unbequem zu werden.
Ja, und aber es ist ja auch so ein zwiespältiges, Jule, wir haben das ja beide, auch so, wo du das gerade sagst, von wegen im Raum Hallo zu sagen.
Mhm.
Es ist schon auch unangenehm, in einem Raum, wo so viele andere sind, dann irgendwie, also sich zugehörig zu fühlen oder so. Mhm.
Ja, ja.
Also dann stehen wir, ich erinnere mich noch so an so ein, zwei Treffen, wo wir dann eigentlich nur so am Rand stehen und sagen, okay, wir können gar nicht mit irgendwem hier sprechen, wir sind hier. Reden miteinander.
Das ist halt andere, das ist so Social Awkwardness.
Ja, total. Deswegen können wir auch nur Podcast und auch nur zu zweit.
Oh, ich bin halt auch echt nicht so, ich bin sehr schlecht, wobei das ja auch nur, weiß nicht, höflich oder nicht. Smalltalk, ich kann kein Smalltalk und schon gar nicht mit fremden Menschen. Ich weiß gar nicht, was fragt man fremde Menschen? Und dafür fehlt mir dann auch das ehrliche Interesse an fremden Menschen.
Ja.
Ich will keine neuen Leute kennenlernen. Ich kenne genug Leute.
Ja, und ja.
Wenn ich neue Leute kennenlerne, dann durch Zufall, weil irgendwie dann der Vibe passt, weil man sich mehrmals zufällig begegnet ist. Keine Ahnung, beim Sport, da gibt's viele nette Menschen, aber ich muss mich jetzt nicht mit denen hinterher treffen zum Pizza essen.
Ja, ich bin auch nicht gut drin, neue Leute kennenzulernen. Bei mir ist das ja immer so, dass der erste Eindruck von Menschen, den Menschen von mir haben immer, also in der Regel ist der schlecht. Menschen mögen mich immer erstmal. Ich dachte immer, du bist voll gemein. Hä? Nein,
ich höre
überhaupt gar nicht meins. So.
Ich habe schon sehr oft in meinem Leben gehört, ich habe gedacht, du magst mich nicht. Du hast mich immer so angeguckt.
Ja, du bist arrogant oder so, ne?
Ja, und dann muss ich mal erklären, das liegt daran, dass ich Menschen, bevor ich mit denen Interaktion eingehe, sehr lange und sehr intensiv beobachte, um dann mit nicht einem richtigen Gefühl auf Menschen zuzugehen. Und dieses Beobachten wirkt halt für Außenstehende so, als würde ich die halt einfach mit so einem arroganten Blick angucken und kein Interesse an denen haben. Und dann denke ich, sorry, das bin ich.
Ja. Ja, wow. Sehr schön. Das war doch eine super, super kurze Einstiegsfrage. 10 Minuten Shit-Talk. Toll. Läuft bei uns. Wir haben aber thematisch auch noch was vorzuweisen heute.
Aber wir müssen uns jetzt so ein bisschen innerlich nach oben bringen, weil wir haben eine Frage, die auf eine Art auch ein bisschen,
Downer.
Ja, es geht auf eine Art um Ostern, aber es geht vor allem um das vor Ostern, das ist ja nun eine traurige Zeit. Wir befinden uns ja auch immer noch in der Passionszeit. Passion ist das
nicht
Leiden.
Nicht von Passion.
Genau, es ist das Leiden. Ey, das ist auch die Passion auf RTL, gibt's dies Jahr wieder nicht. Da bin ich ein bisschen traurig.
Hatte Alexander Klavs keine Zeit, Gil Oferim auch nicht, oder was ist das Problem?
Ja,
warte
oder
mal,
Jimmy Blue.
Hatte Gil Ofarim hatte doch mitgespielt, oder?
Ja. Und warst du auch
18? War der Jesus?
Ja? Nee.
Achso, ach, keine Ahnung, nee, ich guck den Scheiß ja nicht.
Schlimmer. Also, das wirst du jetzt wohl, ich bin mir ziemlich sicher.
War er Judas?
Ich glaube schon.
Was war Jimmy Blue denn? Petrus?
Nee, das waren ja, glaube ich, zwei unterschiedliche Jahre.
Ach so, Jahre. Entschuldigung.
Genau, ja, also Jimmy Blue war auf jeden Fall in der letzten Ausgabe.
Ja, dann finde ich aber, müsste beim nächsten Mal Gil Ofarim eigentlich Jesus spielen. Ich finde das maximal angemessen.
Meinst du?
Ich möchte, glaube ich, gerne Trash-TV immer noch einen Podcast mit dir machen, Jule. Das wäre ja einfach nur lustig. Egal. Wir haben eine Frage zum Thema Jesus, wollte ich gerade sagen. Nein, es kam eine Frage rein. Erzähl mal.
Die lautet heute so. Was ist eigentlich der Kreuzweg vor Ostern? Und es ist jetzt, also da geht's offensichtlich nicht um eine Kreuzung.
Nee.
Sondern um so ein festgeschriebenes Konzept, würde ich jetzt mal schon fast sagen, oder?
Ich glaube nicht, dass es ein festgeschriebenes Konzept ist. Also es ist ja so, dass es Kreuzwege gibt in Kirchen, auch so dauerhafte, und es gibt auch so temporäre Geschichten. Es geht darum, bei den Kreuzwegen den Leidensweg Jesu sozusagen so ein bisschen nachzuempfinden oder nachzugehen, sich mit den einzelnen Stationen des Kreuzweges Jesu, also von der Verurteilung bis hin, da gibt's verschiedene Enden, sagen wir es mal so, verschiedene Cliffhanger. Sich bis dann auch zur Auferstehung zum Beispiel mit dem Leben beziehungsweise vom Ableben Jesu auseinanderzusetzen.
Genau, es geht so im Prinzip um die Zeit von Jesus wird verurteilt, letztes Abendmahl, Kreuzigung.
Nein, die Verurteilung ist ja vor dem Abendmahl. Also,
ja.
Also Abendmahl, Verrat, Verurteilung, Kreuzigung, dann unterm Kreuz zusammenbrechen. Dann die Begegnung mit den Frauen. Dann hier Jesus von Kyrene, der das Kreuz trägt. Dann hat Jesus auch noch Begegnung mit Maria.
Ja.
Das war aber vorher wahrscheinlich, glaube ich. Und dann halt die Kreuzigung wird ans Kreuz geschlagen. Und also es gibt verschiedene Aufteilungen, bis zu irgendwie wahrscheinlich 30 Stationen oder so, die gebildet werden.
Ja.
Und das Sterben am Kreuz und dann das Abnehmen vom Kreuz und dann die Balsamierung und dann in die Grablegung und dann die Auferstehung beziehungsweise das leere Grab wird entdeckt und dann das Erscheinen Jesu und dann möglicherweise sogar bis hin zum Auffahren in den Himmel. So.
Praktisch das Krippenspiel, aber halt zu Ostern.
Ja, letztlich könnte man das sagen. Du hast voll recht, Jule. Das habe ich so noch nie gesehen, aber genau so ist es.
Ich habe gerade mal so drüber nachgedacht.
Vom ersten Weg zum letzten Weg.
Genau. Wobei ich Krippenspiel ist ja eigentlich mehr so Theater, sehr, sehr Präsentation und da vorne passiert was und man sitzt so in der Kirchenbank und freut sich, Engel, Esel, Stall, Wirt, kein Platz, okay, wir gehen weiter, ach, Stern, Könige, Hirten, Schafe und Ode Fröhliche. Und ich glaube, der Kreuzweg ist aber immer sehr daran gebunden, dass es interaktiv ist, oder? Dass man selber mitmacht und nicht nur konsumiert oder da irgendwas passiert, oder?
Also Kreuzwege, so wie ich sie kenne, sind so. Es gibt ja, wie gesagt, Kirchen. Ich glaube, das ist vor allem eine Tradition auch in katholischen Kirchen. Ich habe das jedenfalls in evangelischen Kirchen so noch nicht wahrgenommen. Jedenfalls nicht in der
Dichte. Auch nicht.
Das sind ja dann viel so Gebetsstationen sozusagen, die in der Kirche aufgebaut sind, wo man dann von einer zur nächsten geht. Und es gibt auch so ein Konzept, den ökumenischen Kreuzweg der Jugend, also Ökumene, katholisch und evangelisch
alle zusammen.
Alle drei zusammen. Mal eben Meme eingebaut, ey. Da gibt es auch Stationen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in diesem Jahr sind es 7. Es ist sehr unterschiedlich. Und machen wir das zum Beispiel so. Es gibt so eine Plakatserie. Es gibt dann Lieder, die extra komponiert werden. Und man kann diese Plakate aufstellen, kurzen Text dazu lesen und dann halt sozusagen diesen Weg nachwandern, sich Gedanken dazu machen. Und wir machen immer so eine interaktive Ausstellung dazu, wo Schulklassen, Konfergruppen, Jugendgruppen, was auch immer, jeweils so eine Station erstellen und das dann über ein paar Wochen ausgestellt ist bei uns und man da wirklich Sachen aktiv machen kann und sich halt so mit diesen letzten Stunden, letzten Tagen von Jesus auseinandersetzen kann. Das ist ganz cool, weil diesen Leidensweg nachzugehen und auch zu gucken, was für Begegnungen Jesus hatte in der Zeit, ist so der Startschuss ja für das, was dass das für die Entstehung des Christentums, aber auch dafür, wie Jesu Leben zum Ende findet. Also zum Beispiel Simon von Kyrene, ein Typ, der den ganzen Tag auf dem Feld geackert hat, kommt auch mit dazu, als Jesus dieses Riesenkreuz schleppen muss und bricht, und Jesus bricht ja unter dem Kreuz zusammen, weil er einfach ja schon völlig
sowas
in der Art, also völlig schwach, einfach drunter, er bricht unter diesem Kreuz zusammen. Und dann sagt Simon, ich habe eigentlich richtig heftig keinen Bock, aber er nimmt trotzdem das Kreuz für Jesus auf sich und trägt es ein Stück des Weges.
Mhm.
Und das ist ja diese Geschichte sozusagen, die in der Tradition halt in real stattgefunden haben mag. Aber ja, dafür steht auch, dass wir als Christen gegenseitig uns unsere Last abnehmen können.
Einer trägt des anderen Last.
Egal wie schlecht es uns geht, wir können auch andere Lasten tragen und auch unsere Last wird von dem anders getragen. Oder die weinenden Frauen, denen Jesus begegnet, die völlig erschüttert darüber sind, dass Jesus nun sterben wird. Das ist ja, steht ja kurz bevor, es ist klar, er ist zum Tode verurteilt. Und Jesus sagt, ja, es wird werden, es ist alles richtig so, wie es passiert.
Alles Richtigkeit, ja.
Genau. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, zum Beispiel in manchen Kreuzwegen ist auch so diese Position von Pontius Pilatus sehr fokussiert, der diesen Satz, den man immer noch heute sagt, geprägt haben soll, ich wasche meine Hände in Unschuld. Denn Pontius Pilatus, der Verurteiler Jesu, hat zunächst gesagt, ich möchte euren König nicht verurteilen. Er hat Jesus als den König bezeichnet und wollte ihn nicht verurteilen. Und der Pöbel, das Volk, hat geschrien, kreuzige ihn.
Ja.
Ne? Und dann wurde er verurteilt und er sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld, ihr habt ihn verurteilt. Finde ich ganz spannend. Also weil ja gelitten unter Pontius Pilatus ja auch eine Zeile aus dem Vater Unser. Total wichtig, wenn es keine Verurteilung gegeben hätte, hätte es keine Kreuzigung gegeben und wäre Auferstehung nicht in diesem Erzählkontext so möglich gewesen. Aber spannend, dass derjenige, unter dem Jesus gelitten hat, eigentlich nicht Pontius Pilatus ist, sondern das Volk, das ihn unbedingt verurteilen wollte. Der pöbelnde Mob. Der wollte sehen, dass Blut fließt. Finde ich spannend.
So. Ja, und es ist ja dann auch auf diesem ganzen Weg dahin. Ich weiß nicht, da gibt's dann wahrscheinlich, wie du es gerade schon gesagt hast, verschiedene Kreuzwege, verschiedene Stationen.
Ja.
Aber Jesus fällt einmal hin, weil das Kreuz zu schwer ist. So. Ja. Und dann fällt er nochmal hin und die weinenden Frauen und dann fällt er nochmal hin. Und er ist schon tausendmal irgendwie hingefallen und dann nehmen sie ihm aber immer noch seine Kleider weg. Also weißt du?
Ja, krass. So dieses, das ist so richtig, richtig heftig.
Ja, und also diese ganze Bildsprache, die in dieser Szene oder in diesen Szenen, das sind ja mehrere Szenen und auch in den verschiedenen Evangelien unterschiedlich stark erzählt, ist schon irgendwie krass. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Irgendwo auch ein bisschen schade, dass Ostern und gerade auch Passionszeit, dass da in der weiten christlichen Bevölkerung, dass das irgendwie nicht so abgeht wie Weihnachten.
Ja.
Obwohl es eigentlich viel, also ähnliche Bildsprache, Gewalt hat, wie Weihnachten.
Ja, aber eine Geburt ist halt total cozy, ne?
Ja, das kann man besser vermarkten.
Das ist total schön. Also außer man war mal bei einer Geburt dabei, dann weiß man, das ist nicht cozy. das ist so.
Mhm.
Ich spreche aus Erfahrung. Aber ich glaube, das ist genau das Ding. Und ich denke, also ja, die Geburt, diese Geschichte, total nett und so. Aber ohne die Auferstehung wäre das alles nicht. Wäre unsere Religion nicht. Ja. Ohne die Auferstehung, davon abgesehen, dass man die Zeit davor auch immer alles deuten kann, wie ich es ja auch gerade getan habe, was Simon von Kyrene, was die weinenden Frauen und so weiter, was Pontius Pilatus getan haben. Das sind ja alles Deutungen sozusagen. Aber das auch davor hätte ja jeder Person passiert sein können.
Ja.
Auch die Kreuzigung, das war eine ganz, ganz standardisierte, möchte ich sagen.
Ja, eben, Todesart. Er hing da ja auch nicht alleine. Er hatte doch noch die Verbrecher rechts und links, mit denen er ja auch nicht so unterhalten hat.
Das ist ja auch das Spannende, ne? dass Jesus mit Verbrechern auf eine Stufe gestellt wurde, ist ja auch schon interessant. Also mit Dieben und Mördern und was weiß ich, wurde er auf eine Stufe gestellt und hatte aber auch ja diese Inri in seinem Kreuz.
Jesus von Nazareth, König der Juden.
Genau. Also, und das war ja, hat er da nicht selber reingeschlagen in sein Kreuz, ja? Mhm. Also er wurde wirklich ja auch als König auch dort vor Ort bezeichnet und hat eben nicht jemanden bestohlen oder getötet, sondern hat einfach nur nicht nach dem Munde der Führenden gesprochen.
Er war auch unbequem.
So. Wir vergleichen uns natürlich nicht mit Jesus jetzt.
Dass mein Name mit J anfängt, das wird ja wohl kein...
Ja, du hast recht. Jule, Jesus, alles das Gleiche. Ja, weiß ich gerade gar nicht mehr, wo ich angefangen hatte zu sprechen. Jedenfalls, genau, ach so, stimmt. Das ist einfach ohne diese Auferstehung. Und auch das, also Jesus war tot. Menschen haben seinen Tod bezeugt. Er wurde in ein Leichentuch gewickelt. Er wurde in eine Grabeshöhle gelegt. Es war ein Stein davor. Und
großer, schwerer Stein.
Großer, schwerer Stein. Und es kann natürlich auch sein, dass jemand von außen diesen Stein weggetan hat und dass Jesu Körper von irgendwem gemopst wurde. Aber Jesus hat sich Menschen gezeigt nach seinem erwiesenen Tod. Und das ist das, was diese Königlichkeit, diese Göttlichkeit überhaupt wirksam macht. Ne? Mhm. Also, und es war ja nicht nur einmal, dass er sich gezeigt hat, sondern er hat sich ja den Frauen zuerst gezeigt.
Genau, dann den Emmaus-Jüngern.
Diese beiden Bros, die da irgendwo rumliefen, das sind die Emmaus-Jünger. Natürlich meinte ich die.
Ja. Er war bei uns und wir haben ihn nicht erkannt.
So, genau. Also er hat sich mehrfach Leuten gezeigt, bevor er dann erst am dritten Tage, er ist sozusagen, es liegt Zeit dazwischen und erst dann ist er aufgefahren in den Himmel. Also hat die Welt sozusagen gänzlich verlassen. Und das ist ja das Göttliche. Und nicht am Kreuz gestorben zu sein, auch nicht darunter zusammengebrochen zu sein. Das sind ja Interpretationen dieser Tätigkeiten sozusagen dahinter.
Ja, und das sind ja auch total menschliche Eigenschaften. Also ich glaube, das wird da ja auch nochmal deutlich. Wäre er jetzt schon Superhero Level 3000 gewesen, dann hätte er das Kreuz natürlich genommen und hätte es einfach...
Hey, mit so einem Cape und so einer Maske.
So, und dann hätte er einfach gesagt, ich klemme mir das unter den Arm und dann soll ich das von dir auch noch nehmen? Das gibt mir 3 Kreuze. Schaffe ich.
Na, und dann hätte er auch seinen Düsenantrieb angemacht und wäre einfach direkt in den Himmel auf.
Ja. So brauche ich hier alles nicht. Dieses Tuch mit Essig, damit ich nochmal extra verdurste.
Genau.
Nee, lasst mich in Ruhe. Wir können das abkürzen. Tschüssikowski. So war es ja
richtig.
Nicht.
Genau, sondern es geht ja eben genau darum, dass Gottes Gegenwart unter uns zu zeigen, also dass Gott einer von uns ist und dass wir, wenn wir einander mit göttlicher Gnade, also mit Nächstenliebe, mit Freundlichkeit, mit Wertschätzung, mit der positiven begegnen, dass wir dadurch ein Stückchen von Gott immer in uns, in unseren Handlungen tragen. Und das in die Welt bringen können. Voll, genau, das ist ja der Punkt.
Ja.
Und nur dafür ist dieser Weg notwendig. Und nur dafür ist die Auferstehung notwendig.
Umso schöner finde ich es halt, dass es diese Kreuzwege gibt, um dieses Göttliche, also du hast es ja auch mit interaktiv und Tafeln. Ich finde das dann immer sehr schön, wenn man selber irgendwie noch angeregt wird und nicht so diesen Krippenspiel konsumierenden Charakter und da vorne passiert irgendwas.
Voll.
Und dann gehen wir nach Hause und es gibt Geschenke, sondern wirklich sich selbst.
Und es gibt Würstchen und Kartoffelsalat.
Damit auseinanderzusetzen.
Das hat Jesus schon gegessen damals. Schön Kartoffelsalat von Mutti.
Bei der Geburt gab es Kartoffelsalat. Ich denke, so wird es gewesen sein.
Maria Treadwife hat Kind geboren, wird ja wohl gleich in der Küche gestanden, ein paar Würstchen gebraten haben. Bockwurst, also in Wasser ja nur, nicht gebraten.
Ja, nur warm gemacht, war ja nur steil.
Oh Gott, das ist auch wieder hier bodenlos, ey.
Nein, nein. Ja, aber das hat es eben mit diesem Kreuzweg auf sich.
Ich kann es euch super empfehlen. Ich habe das erst relativ spät entdeckt, weil ich finde, und was ich ehrlicherweise total schade finde, so auch im Studium oder so, wir haben uns nie mit diesem Thema in so einer wirklich visuellen Ebene auseinandergesetzt, jedenfalls nicht in meiner Erinnerung. Und ich habe das sozusagen erst nach dem Studium entdeckt und fand das nochmal wirklich total erhellend, mich so intensiv praktisch mit dem Kreuzweg Jesu auseinanderzusetzen. Und eben nicht nur auf so einer, habe ich jetzt mal in der Bibel gelesen, Geschichte.
Ja, ich habe ja als Teil des Kreuzwegs, also vielleicht finde ich die Arbeit noch irgendwo, aber ich, also die wurde jetzt auch nicht super krass gut bewertet. Aber ich habe ja eine theologische Hausarbeit zu den 7 Kreuzesworten geschrieben.
Ach nein.
Also
das heißt,
die
wurde nicht gut bewertet. Was hast du denn gekriegt für eine Note? Bestanden.
2,3.
Bitte, Jule. Das ist doch gut.
Aber im Verhältnis für die Gesamtbewertung zur damaligen Zeit am Campus 5 der Hochschule Hannover war 2,3 ja schon, dass Leute geguckt haben und gefragt haben, hast dir keine Mühe gegeben? Na, sie musste schnell fertig werden, sagen wir mal so. Und da habe ich mich mit den 7 Kreuzesworten, also so die 7 Aussprüche, die Jesus da noch vor sich hin erzählt mit letzter Kraft am Kreuz,
ja,
die habe ich interpretiert und als Anfänge der Christologie, also als Grundlage dessen, die Jesus zum König der Juden praktisch ausgezeichnet hat, interpretiert und das herausgearbeitet. Und deswegen ist mir diese Kreuzigungsgeschichte ist mir irgendwie, ja, die gefällt mir einfach besser als die Geburtsgeschichte, was wir um Weihnachten hören. Und ja, deswegen bin ich vielleicht auch immer ein bisschen traurig, dass Ostern nicht so gehypt wird wie Weihnachten.
Ey, also da muss ich gleich mal einen Job zu machen. Wir haben das sehr gut hingekriegt, glaube ich, bei unserem großen Kind. Der hat heute Morgen Einladungskarten in die Fächer seiner Kindergartenfreunde gemacht. Es wird bei uns eine Osterparty geben. War ihm sehr wichtig. Zu Weihnachten wollte er noch nie andere einladen, der kleine Mensch. Und jetzt aber, wir werden am Gründonnerstag eine Osterparty machen.
Toll.
Also von daher, ja, du, bei uns wird Ostern next level.
Sehr nice. Ja, ich fand das ja auch, wo wir beim Thema Kinder sind, ich fand es total toll, dass mein Patenkind einfach Ostersonntag getauft wurde.
Schön.
Ich habe so gedacht, also schöneres Event als Ostern.
Schön.
Es passt nicht besser.
Ja. Wenn man Christin ist.
Ja, das ist
ja
natürlich, das ist doch unsere eingeschränkte Perspektive, die wir immer einnehmen.
Ja. So ist es.
Guti.
Soweit zur Frage, ne?
Ja. Machen wir weiter mit unserer nächsten Rubrik, habe ich gedacht.
Jesus, Maria und Josef.
Ich habe dir was zum Einsortieren mitgebracht, Elzke.
Auch wieder was Schnelles, so wie beim letzten Mal, oder?
Ja, das geht ganz schnell diesmal.
Ach so, was zum Einsortieren. Ach, keine, dann machen wir die Empfehlung erst hinterher?
Ja, habe ich jetzt beschlossen.
Na gut, dann.
Einfach
Let's
mal eine Überraschung.
Stimmt,
das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ich habe dir was mitgebracht zum Einsortieren. Jesus, Maria und Josef. Jesus als Nummer 1, unantastbar. Maria als zweites und Josef, naja, war auch dabei. Ich habe dir 3 Tiere zum Einsortieren mitgebracht. Ich habe am Wochenende eine Doku gesehen und dann war ich auch schon wieder so ganz hin und her gerissen, wo mein Herz eigentlich schlägt. Und ich möchte von dir folgende Tiere einsortiert haben. Delfin, Hai und Wal.
Warum alles so Wasserzeug, ey?
Ja, es muss ja irgendwie relatable bleiben. Und
wenigstens
so ein bisschen
2 Säugetiere und nur ein Fisch.
So.
Um mal mein Fachwissen über Aquaristik hier kundzutun für alle Welt. Delfin, ja. Hai und Wal. Es ist gerade still, ich muss einfach mal wirklich eben drüber nachdenken. Also, ich glaube, mein Josef sind Delfine, wenn ich so drüber nachdenke. So ein Flipper halt, ne? Weiß ich gerade auch nicht. Ich habe mal welche gesehen in freier Wildbahn, im Wald war es damals. Es gibt ja auch Flussdelfine, ne? Die sind ja eher so rosalig. Das gibt's irgendwo, glaube ich, ich habe keine Ahnung, wo es die gibt, auf der Welt.
Nicht in Europa.
Nee, so Großraum Südostasien oder so, glaube ich.
Ja.
Oder in Ozeanien, I don't know.
Weit weg.
Weit, weit, far, far away. Aber Delfine sind für mich, glaube ich, habe zu viele Delfine schon irgendwie, gibt's auf der Welt. Delfin ist, glaube ich, zu verbreitet. Der ist wie so ein, weiß nicht. Langweilig, Delfin halt. Ich fand es schon auch beeindruckend, die zu sehen, als sie so durchs Meer, man immer so die Finne sieht. Heißt das Finne? Rückenflosse.
Ja.
Das fand ich schon ziemlich cool. Aber trotzdem, im Verhältnis zu den anderen, ist es einfach ein Josef. Maria also so Mittelding, würde ich sagen, der Hai, weil ich es sehr beeindruckend finde, alleine so diese Geschichte mit den Zähnen, dass sie diese Zahnreihen haben und immer wenn was rausbricht, rollt halt einfach sozusagen was nach, finde ich schon ziemlich crazy. Und auch, ich glaube, total unterschätztes Tier, was so Soziales angeht, wenn ich nur so, wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt nicht sehr viel mit Meerestieren, aber so. Und für mich, Jesus sind Wale. Wie krass ist das, so ein Tier, das so lang, so groß ist wie ein ICE, also alleine diese Länge, ist diese Größe von so einem Vieh, das ist ja heftig. Also denk mal drüber nach. Ohne jemals irgendwo einen Wal gesehen zu haben, weil ich mich in solchen Gegenden nicht aufhalte, finde ich, glaube ich, Wale, ich fände mal richtig krass, einen Wal in echt zu sehen. Also und zwar so einen richtigen, so einen Blauwal oder einen Pottwal. Nicht so einen kleinen Schweinswal, das ist ja schon fast ein Delfin, ey. Also sondern so einen richtigen, weißt du, so einen Pottwal. Oder wie heißen die so hier, so Moby Dick mäßig? Wie heißt der nochmal?
Orca?
Ja, gut, Schwertwale auch interessant, aber Schwertwale sind ja auch fast schon wieder Delfine. Nein, was Größeres. Größer als ein Orca, wirklich so Pottwal oder Blauwal.
Ja, ich wollte gerade sagen, andere, da fehlt's auch an meinem Wal.
Aber wie heißt denn der Blauwal? Know-how. Ist ja dieser, oder ist das ein Blauwal, den ich meine? Der so mit so einem Eck, so wie bei Moby
Dick. Der von Ikea, wo man den Mund aufmachen kann. Ja, der ist blau.
Ja, also so würde ich es einordnen.
Ich versuche es mal abzukürzen und würde sagen, genau diese meine Reihenfolge.
Siehste.
Delfin-ähnliche Begründung hat man irgendwie auch schon mal gesehen, wenn man irgendwo mal in Meeresnähe war, wo sich Delfine aufhalten, dann hat man das auch mal so zu viele Flipper-Filme gesehen. Und ja, Säugetier, ja, okay, cool. Hai finde ich total krass, was die für... Also deren Jagdgeschichten und auch Organe, auch was das am ganzen Körper, diese Rezeptoren, wie mobil die sind, welche Strategien die haben, mega intelligent. Ja, und Wale sind für mich auch einfach anderes Level von Tier.
Ja, oder?
Also ohne explizit zu werden in der nächsten, also ich habe mal auf einem unnützen Wissen-Dings gelesen, dass ein Walpenis von einem großen Wal 2 Meter groß sein kann. Und dann habe ich immer so, ja, was ist eigentlich 2 Meter? Und dann stehe ich in der Tür und denke mir so, diese Tür, die ist 2 Meter hoch. Das ist ganz schön groß.
Ich hätte gedacht, der ist größer.
Ehrlich, bist du enttäuscht von der Größe?
Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich guck gerade zu meiner Tür und denke gerade so, ich bin ein bisschen enttäuscht.
Und ich denke halt so, oh, krass, 2 Meter.
Gut, ich habe aber auch ein anderes Verhältnis zu Penissen, glaube ich. Also von... Ich finde es grundsätzlich nicht beeindruckend. Ich sehe da einen Zusammenhang jetzt. Also, warum ich die 2 Meter von einem Wal nicht beeindruckend finde, ist eine Grundsatzfrage.
Nein, aber ich finde Wale auch, wie sie in ihren, ich weiß nicht, also bei Delfinengruppen heißen ja Schulen, eine Delfinschule. Ja. Wale leben in
Familien?
Familien, Rudel,
ich weiß nicht. Wale, ja.
Wenn die so in ihrer Clique da unterwegs sind.
Rotte.
Die ganze Kommunikation, auch dies unter Wasser mit diesem Ultraschall, dass die über so Kilometer hinweg miteinander reden und wieder zueinander finden und verstrecken. Wow, crazy. Deswegen also für
und
mich
manchmal
auch
dumm sind und einfach zu Hunderten irgendwo angespült werden.
Diese ganzen Videos ertrage ich dann auch nicht, wenn ich bei Facebook irgendwo mal wieder falsch abgebogen bin und dann liegt da so ein Wal und dann wird der so mit Wasser und dann ist aber klar, nee, der ist schon tot. Und dass dann da so direkt Leute kommen müssen, um wenn der Platz, das gibt ja eine Riesensauerei.
Ja.
Das uiuiui.
Wer macht das sauber? Das ist eine deutsche Geschichte.
Ja. Stell dir mal vor, du auf
Spiekeroog. Die nächste Flut kommt.
Ja, und dann übernimmt der Kreislauf des Lebens, übernimmt das dann.
Richtig.
Ja. Okay, Wale. Wale auf die 1.
Ja.
Okay.
Trotz des kleinen Penis kommt der Wale auf die 1.
Empfehlung der Woche.
Ich habe eine Empfehlung der Woche für dich. Oder für euch alle eigentlich.
Für die Menschheit.
Für die Menschheit. Tun es die ein oder anderen auch schon. Vor allem jetzt in dieser Zeit noch, so in der Zeit nach Ostern, zwischen den Osterzeiten. Und zwar versucht mal auf raffinierten Zucker zu verzichten. total gut für den Körper, wenn man nicht mehr dieses weiße Zuckerzeug, das man so kennt, was eigentlich überall drin ist, Industriezucker, genau, zu sich nimmt, sondern vielleicht Zuckeralternativen und grundsätzlich die Volksdroge Zucker ein bisschen in eurem Leben einzusparen. Hat Auswirkungen auf alles Mögliche, Entzündungsprozesse im Körper, Hautbild, was ja auch Entzündungsprozess ist, wenn man irgendwie Schwierigkeiten mit der Haut hat, hat auch, ja, einfach macht ein gutes Gefühl, wenn man raffinierten Zucker weglässt oder Industriezucker weglässt.
Vielen Dank. Ich habe auf eine Art Gesundheitstipp. Ich empfehle, egal wie alt du bist, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Menschen eher so 15, 16 mindestens Jahre alt sind und uns zuhören, auch dann ist das schon sinnvoll. Ich empfehle, einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Wenn du noch nie einen gemacht hast, das zum ersten Mal zu machen. Und wenn du schon mal einen gemacht hast, dann auf jeden Fall nochmal einen zu machen. Egal, wie lange der her ist, weil er ist meist zu lange her.
Ja.
Und bei uns gibt's immer so ein bisschen die Diskussion für eine Julika-Verlängerung, brauche ich einen aktuellen Erste-Hilfe-Kurs.
Ja.
Und ich bin dann sehr Fan davon zu sagen, es ist zwar Zeit, die investiert werden muss, aber es ist gut investierte Zeit, weil man hat nichts Schlechtes davon.
Nee, und je öfter man den Kurs hat, desto sicherer ist man vielleicht in der gegebenen Notfallsituation dann auch. Wenn du nur einmal einen Kurs gemacht hast, dann ist der Stress doch noch höher als das Wissen sozusagen.
Ja, und dann reicht es halt auch nicht zu wissen, ja, ach ja, das so ging ja nochmal eine Reanimation und das Lied dazu könnte man verwenden. Deswegen, da gibt es noch viel, viel mehr Dinge, die man wissen darf, sollte, könnte.
Mhm.
Genau, das ist meine Empfehlung der Woche.
Sehr schön. Ich würde sagen, das war Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/flüesterfragend als Direct Message bei Instagram, per Brieftaube, WhatsApp, Signal, andere Messenger, Telegram haben wir übrigens, glaube ich, nicht. Wir hören uns wieder in 14 Tagen bei unserer nächsten Folge.
Bis dann. Machen wir's. Dann.
Baba.
Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.